Hallo und herzlich willkommen zur frischen Ausgabe von Kapriolen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und dieses Mal habe ich Wolfram Lotz zu Gast, seines Zeichens Autor von Lyrik, Prosa und zahlreichen Theaterstücken und so radikal im Schreiben wie wenige seiner Zeitgenossen. Zitat: Das größte und womöglich einzige Theatergenie seiner Generation, sagt die Süddeutsche Zeitung über ihn. Ohne Risiko ist die Kunst irgendwie nichts, sagt Wolfram Lotz selbst. Wolfram, geboren 1981 in Hamburg, wuchs im Schwarzwald auf. Er studierte Literatur, Kunst und Medienwissenschaft in Konstanz und literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Und damit ein herzliches Danke an die Kollegen dort, die die Aufnahme technisch möglich gemacht haben. Ich könnte nun all die Theaterpreise aufzählen, die Wolfram Lotz für seine Stücke gewonnen hat. Stattdessen möchte ich hier noch wenigstens einen Traum vorlesen aus einem gerade frisch erschienenen Band »Träume in Europa«. Ich sah, wie ein Apfel Sex mit einer Aprikose hatte. Die Aprikose hing noch am Baum. Dann wurde der Apfel wie durch einen Sog weggezogen, in ein Loch in einem nahegelegenen Baum, aber kein Astloch. Einen Moment später kullerte ein Pfirsich daraus hervor. Als ich das sah, wurde ich völlig enthusiastisch. Ich hatte das Gefühl, plötzlich ganz viel begriffen zu haben. Ich dachte die ganze Zeit nur, ja, na klar, das ist es. Gleich sprechen wir also über Träume und wir sprechen natürlich auch über sein 900-seitiges Mammutwerk, die Heilige Schrift 1 aus dem Jahr 2022, in dem ihm sein tagtägliches, immerzu währendes Schauen und Schreiben wichtiger ist als der Text, der dann daraus entstanden ist. Diese Folge ist, apropos Umfang, mit fast 90 Minuten etwas länger als sonst und wir hätten noch viel länger sprechen können. Beispielsweise auch darüber, dass Wolfram über seine eigenen Stücke sagt: Sie handeln immer auch vom Stottern. Das Stottern meint mehr den Körper, das Medium, das Stammeln meiner Gedanken selbst. Aber stattdessen sind wir auf viele andere Weisen in sein Werk hineingegangen. Worum geht es also dieses Mal bei Kapriolen? Um die Tragödie, durch die wir jeden Tag hindurch müssen, ohne dass sie Sprache werden kann? Um die Bibel als die größte Referenz eines vielgestaltigen Buches? Um das Schreiben als Forschungsarbeit? Um den Versuch, den eigenen Apparat zur Überlastung zu bringen? Um Weltberührungsqualitäten und Zärtlichkeitsaufgaben? Es geht darum, sich die Welt weich zu schimpfen, um das bewusste Missverstehen von Traumlogik und um die Verseltsamung der Sprache. Frohes Hören und Mitraten. Eine weitere Folge der Kapriolen wollen wir dieses Mal aufnehmen und ich freue mich sehr, sehr herzlich, dass Wolfram Lotz am anderen Ende der Mikrofonleitung sitzt. Hallo, lieber Wolfram.
Hallo.
Du musst berichten, du sitzt ja besondererweise im Deutschen Literaturinstitut in Leipzig gerade, wo sie uns dankenswerterweise die Technik zur Verfügung gestellt haben und du hast da auch mal studiert. Wie ist das, einmal zurückzukehren?
Ja, ist natürlich ein bisschen seltsam, jetzt hier zu sein. Ich sitze hier auch in so einem Raum der Bibliothek des Literaturinstituts zwischen den ganzen Büchern. Also ehrlich gesagt habe ich es noch nicht genau verstanden, was es heißt. Vielleicht höre ich es dann am Ende im Podcast, welche Veränderungen und welche Verformungen es mit mir vornimmt.
Ich mache in der Bibliothek und in dieser alten Wirkungsstätte fast, muss man sagen, zu sein. Du, ich habe jede Menge Fragen und ich bin gespannt, ob wir überhaupt, also wir werden wahrscheinlich nur zu einem Bruchteil kommen, was aber natürlich daran liegt, dass du mehrere Bücher und Theaterstücke geschrieben hast, die teilweise auch sehr, sehr umfangreich sind und man gerade auch bei deinem Buch Heilige Schrift 1, ein 900-Seiten-Werk, eigentlich jeden zweiten Satz rausgreifen könnte, um darüber mit dir zu diskutieren oder zu sprechen, einfach aber zu sprechen. Das werden wir alles nicht schaffen, sonst hätten wir hier die XXL-Version. Aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen, natürlich entlang der Quizfragen. Und wir starten einfach direkt hinein. Bist du bereit, Wolfram?
Ja, ich freue mich.
Quiz. Okay, die allererste Quizfrage führt uns zu zwei, Büchner-Preisträgern. Das kann nämlich einmal sein Alexander Kluge, ja, der jetzt erst im März gestorben ist und den viele als Tausendsassa vielleicht kennen. Er hat geschrieben, aber er war vor allem auch Filmemacher, hat auch teilweise nachts ganz tolle Gesprächsformate gehabt. Und manche kennen ihn vielleicht auch von der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945. Also viele, viele Dinge könnte man über ihn erzählen. Und von ihm hattest du genannt Chronik der Gefühle, Basisgeschichten. 2004 ist das erschienen. Ja, das so viele Lebensläufe und Geschichten sammelt aus irgendwie einem halben Jahrhundert hinweg. Daraus könnte das folgende Zitat sein. Oder aber Reinhard Götz, Abfall für alle, Roman eines Jahres. Reinhard Götz kennen wahrscheinlich viele, da ist ikonisch geworden, dieser Auftritt beim Ingeborg-Bachmann-Preis, wo er sich den Schnitt gesetzt hat und Blut auf seine Papiere flatterte. Der aber auch super spannenderweise Althistoriker und Mediziner ist. Also auch über ihn ließe sich viel sagen. Die stelle ich gegeneinander und das Zitat geht so. Welche Formen gibt es noch? Oder eher, gibt es denn nicht wirklich irgendwelche nicht mehr? Das gegenständliche Porträt, den Roman, die E-Musik-Oper, den Stummfilm gibt es ja nun nicht mehr. Wobei ich das eigentlich gar nicht so genau weiß. Der Punkt ist, die meisten Deklarationen zur Gegenwart und Befunderhebungen am Status der Zeit und die daraus gefolgerten Konsequenzen sind eigentlich eher, nee, anders. Es wird immer so locker auferzählt von den Aktualitätsbeobachtern, was die Gegenwart gebieten würde. Und mir kommt das immer sowohl ohne wirklichen Blick auf die Vergangenheit vor, wie ohne jegliches Verstehen der Gegenwart. Der Witz ist vielleicht, dass genau das schon der Fehler ist, sich als Beobachter der Gegenwart zu sehen. Dass das genau der Unterschied zur Vergangenheit wäre, dass man die nur beobachten kann, die Gegenwart aber selber nur sein kann, leben muss. Und dass das das Anstrengende und Schwierige ist, die Zeit mehr oder weniger einfach durch sich durchzulassen. Für die Gegenwart kann man sich nicht interessieren. Die Gegenwart ist ein Zerstörungs- und Erschöpfungsvorgang in einem, dem man ausgeliefert ist, sich hingibt, der man dadurch wird. Langes Zitat.
Ja, ja, es ist ein bisschen interessant, weil es natürlich sozusagen um Film geht und um Gegenwart ist natürlich auch ein Alexander Kluge Begriff. Das heißt, es würde eigentlich erstmal auf Alexander Kluge hindeuten, aber ich würde sagen, von der Sprache, von der sozusagen schubartig den schubartig verfertigten Gedanken würde ich doch sagen, ist es, also mit, bin mir relativ sicher, dass es Alexander Reinhard Götz ist. Ja.
Sehr richtig, dein allererster Punkt, Wolfram, super. Du musst unbedingt berichten, diese beiden Analysten der Zeit, des Festhaltens von Zeit, Vergangenheit und Gegenwart. Was ist es, was du an den beiden so schätzt?
Ja, es sind eigentlich tatsächlich sehr unterschiedliche Dinge. Bei Alexander Kluge ist es tatsächlich eher, ist es eher sozusagen das Werk oder das Ausgreifen oder das Interesse und auch die Art der sanften Berührung der Welt oder so, die für mich einfach sehr inspirierend ist zugleich. Und deswegen habe ich diesen Unterschied, glaube ich, auch gemerkt. Es ist zum Beispiel in den Texten von Alexander Kluge, die machen mir oft gar nicht so Spaß zu lesen. Die Sprache ist mir manchmal seltsam fremd oder starr oder zu gedanklich auf eine bestimmte Art. Aber das Werk sozusagen als Welterforschung und auch in diesen unterschiedlichen Medien hält wahnsinnig viel bereit und der Blick auf die Welt sozusagen ist springt auch in die eigenen Augen über und hilft einem, die Dinge anders zu sehen und auf eine für mich interessante Art. Und das ist vielleicht auf eine Art dann auch mit Reinhard Kötz ähnlich, wobei ich da auch finde, dass das eine, dass das sprachlich eine andere Energie oder Körperlichkeit hat, die eher sozusagen in einem, also eher, ja, man könnte fast sagen, in einem ganz körperlichen Weltzugang, der sozusagen natürlich auch das Denken erfasst oder überhaupt auch daher kommt. mir auf eine andere Art hilft, auch die Welt zu sehen. Und die spielten einfach, oder die spielen auch sozusagen, was mein Schreiben angeht, an unterschiedlichen Stellen eine große Rolle. Also zum Beispiel bei der Heiligen Schrift ist Reinhard Götz, also da habe ich von allen möglichen geklaut, muss man sagen, aber Reinhard Götz ist vielleicht das Offensichtlichste, weil eine Art von Ton, dass ich mir sozusagen als Kostümumhang auch übergeworfen habe, der mich beflügelt hat, auch das zu schreiben, das ist da sehr präsent gewesen, ja.
Ja, interessanterweise Abfall für alle, da steht ja quasi auch unten drunter, dass der Ankündigungstext, mein tägliches Textgebet, Tagebuch, Reflexionsbaustelle, Existenzexperiment, Geschichte des Augenblicks der Zeit, Roman des Umbruchjahres 1998. Und du hast es gesagt, wir kommen auf die Heilige Schrift. Eins von dir zu sprechen, das ist 2022 erschienen, ist aber vor allem ja, ein Textglomerat, das 2017 erschienen ist, 4 Monate lang vom 8.8. ausgehend. Genau. Genau, ne? 4 Monate lang hast du geschrieben und versucht irgendwie Wirklichkeit, Alltag festzuhalten. Und bei dir heißt es an einer Stelle, so skizzierst du es selbst in dem Buch, really realistischer Roman, wahrhaftige Wirrliste, Geschwätzgedicht, infinitive Poetikvorlesung des Umherlaufens und Guckens, großes Minidrama der Banalität, das wäre so in etwa die Idee hier. Also insofern kann man das total gut zeitgleich fast vielleicht lesen.
Ja, also genau, das, was da erschienen ist, also diese 900 Seiten ist sozusagen der Anfang. Ich habe das ja ein Jahr lang auch gemacht und das ist sozusagen, der Rest ist nicht erschienen, um es mal so zu sagen.
Ja. Weil du es gelöscht hast, ne?
Ja, so genau.
Es waren mal 3000 Seiten.
Ja, ja.
Und aber, ich finde ja schon auch enorm, Entschuldigung, Wolfram, ich finde ja enorm, auch 900 Seiten in 4 Monaten ist allein auch schon
großartig. Dabei habe ich in der Zeit noch relativ wenig geschrieben, weil ich diese zwei, da sind noch so zwei vor Träge währenddessen und noch die Arbeit an einem Stück gewesen. Ja, aber das Interessante daran ist, dass das ist natürlich sehr viel Schrift, die da entsteht, aber auf eine Art ist das gar nicht das Anstrengende, sondern man kann das eigentlich gut schreiben, obwohl ich sonst eigentlich eher ja ein totaler Wenigschreiber bin, aber das Schauen ist eigentlich das, was das Anstrengende ist, nicht das Schreiben. Also die Idee, den ganzen Tag richtig, wirklich anwesend zu sein im eigenen Leben und in der Welt und also zu schauen. Und es ist sozusagen nicht eine Anstrengung des Schreibmuskels, sondern des Sehnervs eigentlich mehr, um es so irgendwie metaphorisch zu sagen. Ja.
Und um die inhaltliche Klammer zu geben für alle, die zuhören, es wirft dich und deine Familie in ein kleines Dorf in Frankreich und du beschreibst eben den Alltag dort mit deinen beiden kleinen Kindern, aber das nur in Auszügen, also das Private bleibt eigentlich ausgespart und gleichzeitig aber von deinen Nachtspaziergängen, von deinen Fahrten hin zu Theateraufführungen oder auch Auftritten und vor allem aber geht es ums Schreiben selbst und ich will mich vielleicht mal so versuchen anzunähern, von außen nach innen hinein, Heilige Schrift. Eins heißt dieser Band und du sagtest letztendlich auch, dass auch die Bibel irgendwie mit hineingekommen ist. Es gibt immer wieder auch mal so vermeintliche Bibelzitate, zum Beispiel, niemand zündet eine Lampe an und deckt sie mit einer Schüssel zu oder stellt sie unters Bett. Lukas 8, 16 als Beispiel. So zieht sich das durch. Deswegen wäre meine neugierige Frage, warum dieser Titel und wie spielt die Bibel vielleicht mit hinein?
Ja, also dieser Titel kam sehr schnell dann zu diesem Schreiben. Es ging ja bei diesem Schreiben erstmal nicht darum, Text zu erstellen, sondern wirklich eine Praxis zu haben, dass man das Leben und das Schreiben einmal ganz verbindet und also Schreiben sozusagen lebt und lebend schreibt in einer Unmittelbarkeit. Und es war schon die Idee, sich einmal sozusagen allem Literaturunwürdigen auch sozusagen zuzuwenden, also den Dingen, über die eigentlich sonst nicht so einfach geschrieben werden kann, also dem Alltag, also dem, was wirklich geschieht, sozusagen dieser dieser Tragödie, durch die wir jeden Tag hindurch müssen, die aber eigentlich nicht Sprache werden kann, weil sie eben nicht diese Art von Tragödie ist oder so. Und der Vorgang oder irgendwie sozusagen die Formerfahrung war, dass das sozusagen natürlich total profane Dinge sind, die sich da erstmal ereignen und die aber sozusagen durch das Schreiben selbst, indem sie aufgeschrieben werden, auf eine Art so geheiligt werden oder ins Licht kommen oder also irgendwie geheiligt werden durch das Schreiben und zugleich hatte ich natürlich das Gefühl, da ein Buch des Lebens, also natürlich ein Buch des Lebens der anderen Art zu schreiben, aber tatsächlich wirklich auch ein Buch des Lebens und in diesem Gegenteil eigentlich in dieser Analogie und die aber zugleich gegenteilig funktioniert, fand ich das einfach, war das dann der Titel, der irgendwie kam, Heilige Schrift und so weiter. Aber es ist schon auch so, dass ich bin nicht religiös und eigentlich auch nicht religiös erzogen worden, aber ich bin sozusagen insgesamt doch so damit aufgewachsen und die Bibel hatte für mich tatsächlich immer etwas formal sehr Anziehendes, weil es einfach diese Weite hat aus diesen unterschiedlichen Formen und aus diesen unterschiedlichen Geschichten, die mir einfach auch erstmal als Form heute immer noch eine sehr große oder vielleicht fast die größte Referenz ist. Also das ist vielleicht doch immer die Fantasie, so ein vielgestaltiges Buch zu schreiben. Und das war da irgendwie in diesem Versuch auch enthalten, würde ich sagen. Ja,
um da an Reinhard Götz nochmal anzuschließen, sein Zitat beginnt ja mit den Fragen, welche Formen gibt es noch oder eher gibt es denn wirklich irgendwelche nicht mehr, hinführen zu dieser Frage, ob das überhaupt so etwas wie ein Tagebuch für dich ist. Also du selber schreibst in der Heiligen Schrift Tagebuch, sonst so oft etwas festhalten wollen, will ich aber nicht. Ich will nur direkt anfassen, schreiben, sonst nichts, das was jetzt da ist und jetzt.
Ja, es ist eigentlich komisch, weil es wird nämlich sozusagen da immer von Tagebuch gesprochen, aber also ich habe auch nie Tagebuch geschrieben. Es ist vielleicht trotzdem auf eine Art ein Tagebuch, aber ein anderes, weil eigentlich diese Tagebuch-Idee ja doch trotzdem ist, am Abend irgendwie zusammenzufassen oder festzuhalten, was am Tag irgendwie wichtig war. Also diese Auswahl zu treffen und dann sozusagen zwar sehr nah, aber retrospektiv darüber zu schreiben. Und die Idee hier war schon einfach sozusagen währenddessen. Also natürlich ist man immer sozusagen auch zu spät, aber im Rauch des Geschehens noch die Sprache genau dafür zu finden und es auch nicht zu überarbeiten. Also das einfach zu wissen, dass man, wenn man in der Gegenwart, in der Konzentration ist, die Sprache sich dann in einer gewissen Richtigkeit und Wahrheit irgendwie ausbildet und es also alles immer jetzt zu schreiben. Und es handelt auch nicht von dem, was gedacht ist, sondern es handelt von den Bewegungen des Denkens und den Bewegungen des Sehens. Und das hat mich schon interessiert. Auf eine bestimmte Art ist mir auch egal, was in diesem Buch steht, aber mir ist nicht egal, wie es da steht, weil das ist die eigentliche Wahrheit sozusagen, die ich da irgendwie erfassen wollte oder die mich irgendwie interessiert hat.
Das ist nämlich meine Frage und ich glaube das auch. Würdest du auch sagen, eigentlich der Moment des Schreibens ist der allerschönste Moment? Also sozusagen nicht das fertige Produkt, nicht das, was dann vielleicht zwischen zwei Buchdeckeln kommt, sondern für einen selbst vielleicht dieser Moment des vielleicht, also es klingt ganz bei sich sein, klingt blöd, aber sozusagen in dem Denken, das Schreiben ja irgendwie auch ist, in dem Moment in der vollen Konzentration zu sein. So, das finde ich einen unglaublich lustvollen Moment und ich habe das Gefühl, wir sehen dir auch dabei zu, wie das eigentlich stattfindet.
Ja, also ich würde auch sagen, dass es darum geht und das, also das ist immer beim Schreiben ist und das ist wirklich auch, das ist fast da sozusagen wirklich als, ja, als im, als sichtbar werden im Text und von sich selbst handelnd. Also und das aber eben, das ist, dass man im Schreiben in dieser Konzentration ganz gegenwärtig wird. Und das kann trotzdem unterschiedlich sein. Es kann irgendwie trotzdem, oder es ist zumindest meine Erfahrung, unterschiedliche Arten von Texten geben. Also dass man entweder in sich ganz gegenwärtig wird, also im eigenen Körper, oder hier sozusagen bei diesem Versuch in einem komplexeren Ding, dass es sozusagen im Schauen, also im im Ich, wie nehme ich jetzt die Welt wahr, sozusagen ganz zu sich kommt und man sozusagen im Kontakt mit der Außenwelt schreibend in der Sprache, die Sprache formt, zu sich kommt und dann aber auch die Sprache sozusagen etwas darüber offenbart, also wahrer ist, als wenn ich sie sozusagen irgendwohin gestalte oder sowas. Mhm. Ja, aber für mich ist es eigentlich eh die Idee von Schreiben eigentlich erstmal nicht eine Idee von Text, sondern das Schreiben ist eine Art Forschungsarbeit. Also ich schreibe einen Satz und denke, ah ja, so stimmt der aber irgendwas, nee, aber so stimmt's auch noch nicht. Und dann kommt der nächste Satz und aha, warum? Und ja, so stimmt's, so ist irgendwie richtig, aber jetzt fehlt noch was. Und so entsteht es eigentlich. Und das ist dann aber etwas sozusagen, wo ich mir danach dann anschauen kann und denke, ah ja, klar, natürlich, es muss so stehen, weil, ne, also einfach gesagt, weil die Welt ist so und so, beziehungsweise die Welt kommt mir so und so vor. Und das kann ich mir gar nicht überlegen, sondern das muss ich dem Schreiben und der, ja, der es dem der ästhetischen Ausgestaltung, die mehr heißt als ich, also die handelt ja von der Welt sozusagen oder wie diese ist. Also warum sollen die Sätze wie hintereinander stehen? Das hat ja was mit der Welt zu tun und das kann ich herausfinden. Und dann ist die Erfahrung, was bei der Heiligen Schrift gar nicht so war, weil es wirklich da eigentlich die Idee war, nur zu schreiben und nicht unbedingt einen Text zu produzieren. Aber bei anderen Sachen eben auch so ist, dass ich, wenn ich diese Forschungsarbeit geleistet habe, also das stellt sich dann eigentlich sozusagen nicht an dem Punkt ein, habe ich jetzt ein gutes Ende geschrieben, sondern habe ich das, was da zu erforschen war, auf diese ästhetische Art erforscht, in einem gewissen Maße, dann stehe ich eigentlich dem Ergebnis, also dem Text, der ja was anderes ist als das Schreiben, immer komplett ratlos gegenüber. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was der soll. Und ich kann den auch eigentlich nicht entsprechend würdigen oder höchstens aus Erfahrung mit früheren Schreibergebnissen. Aber der eigentliche Vorgang, und das ist trotzdem nicht unwichtig, also eigentlich ist der Text für mich alleine wertlos und auch bis zur Veröffentlichung oder also im Sinne auch, dass man ihn anderen Leuten einfach gibt und die ihn irgendwie lesen, in dieser Veröffentlichung sozusagen oder in der Reaktion der anderen kommt er dann aber überhaupt erst als Text zu seinem Wert. Also für mich hat er erstmal nur das Schreiben einen Wert und dann gewinnt er aber sozusagen, wenn ich verstehe, dass er als Kommunikationsakt auch Kontakt aufnimmt mit den anderen, das ist sozusagen der Wert des Textes, der stellt sich aber erst dann ein und dann kann ich ihn auch anders wieder anschauen und habe dann auch einen Zugang über die anderen. Aber der Zugang zum, also ich habe nur einen Zugang zum Schreiben und nur über die anderen dann einen Zugang zum Text, was so zwei unterschiedliche Sachen irgendwie sind.
Für alle, die zuhören, die merken vielleicht schon, in welche Richtung dieses Buch geht. Und ich versuche dann für das Außen, das ist eigentlich ganz spannend, dass man das immer versucht, den Dritten vielleicht auch nochmal inhaltliche Stichpunkte zu geben, um sie in diesem Kosmos dieser vielen Seiten zu verorten, während wir hier ganz stark über Sprache und Form sprechen. Weil es total interessant ist, dass du in der Heiligen Schrift auch davon berichtest, wie eigentlich währenddessen andere Texte entstehen. Also du arbeitest an dem Theaterstück Die Politiker, das ist dein Nachttext. Andersherum, ne? Die Heilige Schrift ist dein Nachttext.
Nee.
So rum, ne? Das stimmt. Genau. Und es entsteht auch ein Vortrag über das Stottern. Also das sind so beide Texte, die so mitlaufen, an denen du nebenbei arbeitest und eben nochmal eins darüber oder eins darunter gelegt, läuft die Heilige Schrift mit. Du triffst auch immer wieder Freunde, von denen man dann natürlich so literarisch geprägt sich fragt, wer ist das denn vielleicht, wenn da Dorothee vorkommt, Roman, Judith, Jakob, kann man schon mal rätseln, wer sind die vielleicht? Und dann kommen auch immer wieder so Figuren vor, wie zum Beispiel Miley Cyrus oder Durst Grünwein, wo man das Gefühl hat, die sind vielleicht an manchen Stellen dein alter Ego, die auch so mit hineingewoben sind. Also man merkt vielleicht schon, wenn ich so versuche, darüber zu erzählen, welche Vielfalt der Text auch auf inhaltlicher Ebene hat. Und trotzdem denkst du natürlich an ganz vielen Stellen über das Schreiben nach und eben die Form nach. Und deswegen diese eine Frage noch, weil ich ja so spannend finde, ich habe ein ganz tolles Interview mit dir gesehen in der Vorbereitung für heute, wo du sprichst im Precht-Forum in Berlin und über das Thema des Realismus. Und ich fand total toll, was du da alles gesagt hast, bis hin zu dieser Frage, dass eigentlich der Tod die einzige ontologische Konstante, ich glaube, so nennst du das, ist. Und ich beziehe das nochmal auf die Heilige Schrift, wo du darüber nachdenkst, über die Schönheit von Internetvideos, in denen nur etwas ganz Banales zu sehen ist. Und ich zitiere hier nochmal, aber wie schwierig das ist, gewollt Dinge abzubilden, ohne schon etwas mitzuerzählen. Das geht praktisch nicht. Hier ja auch nicht. Das ewige Realismusproblem. Und ich glaube, das ist eines dieser riesigen Themen. Ich weiß gar nicht, ob sie dich noch so umtreiben wie in der Heiligen Schrift. Der Text ist ja, wie gesagt, 2017 entstanden und 2022 erschienen. Aber in der Zeit war es auf jeden Fall noch ein großes Thema für dich, wie ja letztendlich Sprache und Realität miteinander im Verhältnis stehen. Und es ist ja einfach eine Frage, die einen im Schreiben, glaube ich, nie loslassen kann.
Mhm. Ja, oder auch das Erzählen. Also ich glaube, dieses Schreiben oder diese Mitschrift, also dass man sozusagen den ganzen Tag von morgens bis nachts etwas schreibt, also ja nicht unbedingt etwas aufschreibt, aber sozusagen von den Dingen heckschreibt, ist natürlich auch der Versuch, den Apparat in eine Überlastung auch zu bringen oder also ein Schreiben zu erzeugen, das auf eine bestimmte Art auch unkontrolliert ist oder das nicht mehr, also das geht natürlich nicht, aber möglichst wenig erzählerisch gestaltet oder vorgibt. Und das sind eigentlich auch, also die, ich glaube sozusagen, was mich auch am meisten dahin gebracht hat, es dann doch zu veröffentlichen ist, dass es diese Stellen enthält, die in einem anderen Text nicht möglich sind. Und zwar, dass es einen gewissen Rhythmus hat, von dass man Dinge aufschreiben konnte, weil sie jetzt geschehen, weil jetzt geschieht das eine und jetzt geschieht das andere. Und das war sozusagen einfach, und jetzt bewegt sich da der Zweig vom Fenster auf die und die Art oder so, aber natürlich ne, sprachlich irgendwie gefasst. Und das wäre sonst in keinem anderen Text so aufschreibbar gewesen, weil das Erzählen, egal wie offen es ist, allen Dingen doch sozusagen alle Dinge mit einer Erzählökonomie doch irgendwie erfasst. Und dieses ökonomisch, sondern nur, dass es einfach jetzt geschieht und deswegen wird es aufgeschrieben, ist für mich sozusagen die Schönheit des Textes. Also dass er da sozusagen freier ist als als irgendwas anderes und deswegen nicht, also natürlich eine Auswahl aus der Wirklichkeit trifft, aber eine, die nicht erzählt oder relativ oder so stark es eigentlich geht, nicht erzählökonomisch getroffen wird. Und das erscheint mir sehr sozusagen, das ermöglicht die realistischste Schreibweise, die ich mir vorstellen kann. So.
An einer anderen Stelle heißt es in der Heiligen Schrift, Arbeit in Form heißt für mich eben auch grundlegender werden und also automatisch Melancholie. Was hinführt zu meiner Frage, wie anstrengend ist es für dich eigentlich, vielleicht auch an ersten Entwürfen dann weiterzuarbeiten, plus hin verbunden mit der Frage, wie war es dann nicht mehr täglich zu schreiben oder tust du es vielleicht doch auch immer noch oder in abgespeckter Version, vielleicht diese beiden Fragen zusammen?
Ja, nee, ich mach's überhaupt nicht. Also ich habe auch nach dem Jahr des jeden Tag von morgens bis nachts schreiben, habe ich noch 2 Monate gebraucht, um mich so auszuschreiben.
Das glaub dann, ich
also
dir.
Um es so. Aber dann habe ich wirklich gar nicht mehr notiert. Und eigentlich ist auch, also das ist jetzt schon auch anders und so, aber nicht so intensiv ist das Notieren bei mir eh mal. Das wird nie benutzt, das ist auch nicht mehr lesbar. Also nach einer Woche kann ich das alles auch immer nicht mehr lesen. Das ist irgendwie weg, das ist eher so ein Vorgang. Aber also diese Nichtbearbeitung hatte natürlich da auch den Sinn, dass diese Konzentration, also in dem Augenblick, in dem ich mir irgendwie gesagt hätte, ach, ich schreibe das jetzt mal so hin, aber ich mache es dann nachher noch schön oder sowas, hätte das natürlich irgendwie so ein, hätte das die Zeitlichkeit des Textes aus dieser Gegenwart rausgenommen. Nicht die Zeitlichkeit, sondern diese Konzentration. Und das war schon wichtig, dass es klar ist, dass es jetzt immer im Moment geschehen muss, weil davon handelt der Text. Und dass man immer sozusagen mit dem Bleistiftchen jetzt in der Sekunde wird es entschieden. Hierum geht's jetzt. Was ist jetzt hier? Also was ist jetzt los? Jetzt muss es Sprache werden. Und dann geht es auch. Das macht auch Sinn. Das ist auch meine Erfahrung mit anderen Texten, die nicht so funktionieren, ist, dass man, wenn man in der Konzentration ist, dann findet sich die Form automatisch, wenn die Konzentration ganz da ist. Und je mehr man nicht in der Konzentration ist, desto mehr Bearbeitung braucht man. Und das ist natürlich bei anderen Texten ganz normal, dass man nie ganz in der Konzentration ist, weil man über etwas schreibt, was immer auch nicht da ist oder was immer noch woanders war oder was früher erlebt ist, an das man sich erst erinnern muss und so weiter. Aber in diesem Schreiben war es ja eben so, dass ich dachte, ich schreibe immer über das, was jetzt hier geschieht oder was jetzt hier ist. Also es gab sozusagen die Möglichkeit, wenn man einfach ganz anwesend ist, es jetzt zu schreiben und dann auch wirklich zu erfassen oder zumindest auf eine daran entlangstreifende Art. Ich glaube, darum geht es ja auch viel, das zu erfassen. Und das ist aber auch irgendwie was anderes. Also in der Bearbeitung versucht man die Dinge eher hervorzugraben manchmal oder sowas. So kommt es mir vor. Und das sind andere Vorgänge, die ich eigentlich auch, die mir eigentlich sehr nahe sind. Ich würde eigentlich sagen, ich bin eigentlich Bearbeitungsneurotiker. Also und deswegen habe ich auch eigentlich diesen anderen Text gebraucht, um das eben nicht zu machen. Und das sind aber andere Weltberührungsqualitäten, die andere Zonen von Welt berühren können. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das Schreiben immer wieder umzustellen, weil das eine Verfahren oder die eine Art zu schreiben oder die eine Sprache am Schreibtisch, die da stattfindet, also da kann man dann irgendwie 20 Bücher mit füllen mit unterschiedlichen Geschichten, aber dieser Zugang ermöglicht irgendwie nur eine bestimmte Sphäre von Welt dann zu fassen und das auch immer wieder zu verändern und da neu anzufangen, schafft wie sozusagen für mich erst die Möglichkeit, den Ting überhaupt einigermaßen näher zu kommen, indem man sie auf unterschiedliche Art und an unterschiedlichen Orten und anders aufsucht.
Quiz. Ich glaube, mit diesen Gedanken kommen wir mal weiter zur zweiten Quizfrage, ja. Wolfram. Und da schauen wir mal. Wir bleiben vom Material dieser Quizfragen her bei zwei Personen, die auch in der Heiligen Schrift vorkommen, oder zwei Schriftstellern, die aber jetzt mit dem Zitat auf deinen aktuellen Band abzielen, nämlich die Träume in Europa. Mhm. Und zwar stelle ich da nebeneinander, pass mal auf, Peter Handke, Das Gewicht der Welt, ein Journal, November 1975 bis März 1977, dass du genauso mitnimmst in deinen Koffer wie Rolf-Dieter Brinkmann. Rom-Blicke, beide kommen dann auch in der Heiligen Schrift vor. Du liest sie, du schleppst sie mit, wie bei Brinkmann, weil das ja auch ein kleines Brikett ist. Und jetzt lese ich dir das Zitat mal vor und dann musst du sagen.
Ja, das ist schwieriger.
Und muss ich die beiden vielleicht noch kurz vorstellen. Peter Handke kennen sicherlich viele als österreichischen Nobelpreisträger oder mit seinem Buch Angst des Torwarts vorm Elfmeter oder auch als Theatermensch, der ja aber auch politisch immer wieder für Zündstoff sorgt. Oder aber Rolf-Dieter Brinkmann, der die amerikanischen Beat-Poeten ein bisschen nach Deutschland gebracht hat und selbst auch Lyriker war, jung gestorben ist. Und jetzt kommt das Zitat. Auch ein bisschen länger. Ich stehe und schaue in das Traumbild. Es ist ein kaltes, karges, leeres Traumbild, das so etwas sagte wie die Welt, dieser Platz, ist die letzte Abstiege, was? Es war in den Bussen wirklich geworden, in der Musik wirklich geworden, in dem leeren Tunnel wirklich geworden, dem Platz, eine Busstation am 24. Dezember. Aber zugleich hatte diese Szene für einen Film ohne Menschen in dem Augenblick eine eigenartige Deutlichkeit und Eindringlichkeit, denn sie war so armselig, karg, von der Kälte durchzogen, die in so einem Bergort abends herrscht, dass ich nichts mit Bedeutung aufladen konnte, nichts, kein Detail war mehr als es war. Eine Musikbox draußen in der Kälte, ein Platz, abgestellte, einige frierende junge Leute, darunter ein Soldat. Worauf warteten sie? Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie auf etwas warteten. Ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass sie nichts zu tun hatten und sich bloß die Zeit vertrieben. Alles war einfach so, wie es in diesem Moment war. Und die Szene machte den Eindruck, dass sie bis in alle Ewigkeit so stehen bleiben würde. Alles darin war ausgedacht. Musik, Busse, Leute, jede Einzelheit und stand da.
Boah, das ist, ich finde, das ist schwierig. Mhm. Ich würde sagen, aus dem, naja, es gibt sozusagen direkt, es gibt die Musikbox und die, und das, auch das Wort armselig ist sozusagen ein faktisches Wort. ich würde trotzdem sagen, dass es Brinkmann ist, weil Handke in Gewicht der Welt die Dinge doch stärker zu fassen, zu umfassen versucht und oder sie auf den sozusagen auch auf die Welt zugeht, aber eigentlich genau anders als ich auch zum Beispiel in der Heiligen Schrift sie sozusagen in eine, wie sozusagen in eine Kieselsteinhaftigkeit irgendwie kriegen will. Und das erschien mir doch an der Grenze und eher ins Offene oder Fasrige zu gehen. Deswegen würde ich eher sagen, dass es Brinkmann ist, aber da kann ich mich wirklich täuschen.
Dein zweiter Punkt, Wolfram, sehr gut.
Na, wirklich? Okay.
Ich mag auch deine Hinführungen oder deine Überlegungen sehr gerne, was es denn sein kann. Also es ist Brinkmann und ich habe an einer Stelle ganz kurz gekürzt, weil es dich wahrscheinlich mehr auf die Spur gebracht hätte. Da hieß es nämlich, eine Busstation am 24. Dezember 1972 in Italien, okay, Olevano Romano. Und das habe ich gemeinerweise gekürzt, aber du hast es auch so perfekt hingekriegt. Und Rom-Blicke ist ja auch so ein dicker Klotz, der auch irgendwie versucht, viel festzuhalten, der auch versucht, so fast so enzyklopädisch zu sein, ne? In dem aber auch nochmal Bildmaterial hinzugefügt wird, Fotos, Briefe, Postkarten, all das. Und bei Handke ist es tatsächlich ja auch er nennt es ja im Untertitel Journal, was ja irgendwie auch eine lustige Bezeichnung ist. Und ich habe auch dort Zitate zum Träumen gefunden, die sind aber sehr viel knapper. Zum Beispiel am 7. Mai heißt es bei Handke: Als ich vom Halbschlaf zurück in den Traum sank, verloren die Bilder ihre schöne Erdenschwere und wurden flink und ohne mich. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja.
Aber sag, Brinkmann und Handke, wieso hast du die damals mit eingepackt und ja, wieso waren sie dir auch so zentral?
Ja, also ich meine, also genau, wir haben jetzt aus dem, was ich angegeben habe, es gibt jetzt auf jeden Fall, sind jetzt eine sehr männliche Auswahl.
Die ja,
also
das noch,
also genau, ich muss ich, aber nein, ich, also Handke ist für mich eh sozusagen eine Referenz im Schreiben, ja nicht immer schon gewesen, aber doch irgendwie doch stark, aber auch in einer Abstoßung, also in dieser, er ist immer sehr stark in diesen Texten anwesend und es ist zugleich, lese ich da jeden Satz mit einem, ja, irgendwie mit einer Bewunderung und zugleich auch mit einem Entsetzen und einer Abstoßung oder sowas, oder ne, aber nicht Abstoßung im negativen Sinn, sondern auch mit, naja, wie man so manchmal sich auch in einer Differenz spürt. Und da geschieht aber für mich einfach, also auf diese Art sehr, sehr viel. Deswegen ist die Lektüre für mich so reich oder so. Und es gibt was Gemeinsames und irgendwie eine starke Differenz, die ich da immer wieder aushandeln muss. Und das hat auch was damit zu tun, dass Handke zum Beispiel auch eine Figur ist, in der ich mich in der Heiligen Schrift immer wieder verwandle. Also in so einen albernen Handke, der oder so einen Sparhandke oder irgendwie sowas. Ja. Und das dann auch so ein Spiegel wird, auch ja mit der eigenen Lächerlichkeit und der aber auch der eigenen Selbstüberschätzung oder naja, wie man sich halt so durch die, ja, naja, wie man halt so ist. Und Brinkmann ist auf eine Art da irgendwie auch nah, wobei die, ich glaube sozusagen für die Heilige Schrift Brinkmann eigentlich der wichtigste Impuls ist, weil ich da auf dieses Dorf bin mit der Familie aus familiären Gründen und ich irgendwie dachte, oh nein, ich bin sozusagen im Schwarzwald, in so einem Haus im Wald aufgewachsen und ich irgendwie dachte, nein, nicht schon wieder in diese. Und ich erinnerte mich aber daran, dass Brinkmann, der hat so Aufnahmen gemacht, so Audioaufnahmen, wo er durch Köln läuft und so an die Dinge heranschimpft. Also sagt er, wie, also alles ist irgendwie hässlich und er schimpft, also er läuft durch die Straße und beschimpft da alles, so auf eine Art, ist jetzt ein bisschen einfach gesagt. Und ich aber sozusagen in diesem Beschimpfen, in diesen Aufnahmen immer hören konnte, wie er mit diesen Dingen trotzdem auf eine, ja, ein bisschen erstmal traurige Art, aber trotzdem in Kontakt kommt. Also er sie sozusagen mit sich in Verbindung bringt, wie so eine Fledermaus, die sozusagen so Wellen an die Dinge heranwirft, die dann wieder zurückkommen, und so schimpft er sich eigentlich die Welt irgendwie warm auch oder weich. Und das habe ich gedacht, das ist erstmal, also natürlich ist dann der Versuch bei mir anders auf die Welt zuzugehen, aber damit lässt sich auf jeden Fall auch im schlimmsten Fall irgendwie anfangen, dass man sich die Dinge warm schimpft und dann weicher wird zu ihnen auch. Und das ging auch. Und das war für mich einfach sehr wichtig für das Buch. Und ich glaube, deswegen sind diese zwei Namen da, spielen ja auch so eine Rolle, ja.
Das Zitat beginnt ja mit: Ich stehe und schaue in das Traumbild. Und wir müssen über Träume sprechen, Wolfram, ja. Natürlich. Aus vielen Gründen. Ich versuche mal ein bisschen herzuleiten, dass ich das Gefühl habe, Träume sind bei dir generell irgendwie ein Thema. Es gibt, also, oder ich fange anders an. Ich finde, heute Nacht, Wolfram, ich träume, also ich erinnere mich eigentlich an meine Träume so gut wie nie. Wirklich, ich habe, also fast, ich bin fast traumlos. Und oder erinnerungslos an Träume. Und heute habe ich total intensiv geträumt und bin schweißgebadet aufgewacht, weil ich träumte davon, dass Aliens kommen. Und wir waren zufälligerweise mit unseren ehemaligen Nachbarn in einem Fabrikgebäude, wo es irgendwie Steckhäuser gibt. Und es war scheinbar eine total gute Idee, Steckhäuser, also die du so ineinander stecken kannst, das nennt sich wahrscheinlich anders, Fertighäuser, aber es waren wirklich zum Stecken, so wie Kinderspielzeug-Steckmodule. Und das war die Rettung gegen die Aliens. Dann wachte ich aber auf, wir steckten noch sozusagen, während die Aliens näher kamen. Also so viel zu meinem eigenen Traum heute Nacht. es gibt ja von dir schon vor einigen Jahren diesen wunderbaren PDF-Band auf Tegel Media. Also ich habe da in den uralten Kisten gekramt, Wolfram. Träume von LyrikerInnen in der Nacht auf den 29. September 2020, wo zum Beispiel Elke Erb und Durst Grünbein und oder Daniel. Ich darf auch träumen. Allerdings nicht von Aliens, sondern ich glaube von Douglas oder so. Egal. Aber auf jeden Fall träumen wir da alle. Und auch in der Heiligen Schrift kommen Träume öfters vor. Lustigerweise kommt da wirklich auch dieser Satz vor, wovon träumt das Internet? Ich weiß es nicht. Wo ich dachte, das ist ja spannend, dass das auch da schon so drin angelegt ist. Und darin sind aber zwei Sätze, wo ich das Gefühl hatte, sie widersprechen sich. Und dann musst du gleich erzählen. Da heißt es nämlich an einer Stelle, erinnere mich noch an das Ende eines Traums, obwohl ich mich sonst nie an meine Träume erinnere. Das hat so vieles klar mit diesem ständigen Notieren hier zu tun. Ein ganz anderer Klammerinstinkt an das gerade Gewesene. Oder aber, warum träume ich eigentlich immer so episch in so vielen Stationen? Das fand ich einen interessanten Gegensatz. Und jetzt musst du sagen, was hat's auf sich mit den Träumen und dir?
Ja, ich glaube, erstmal geht's mir eigentlich ähnlich wie dir, dass ich mich selten daran erinnere, als ich die Heilige Schrift geschrieben habe, hat sozusagen diese tägliche Überwachheit oder diese Aufmerksamkeit, die ist sozusagen über den Rand des Tages in den Schlaf hinein noch rausgeflossen, also dass man schon mit einem anders elektrifizierten Wahrnehmungs- und Nervensystem schlafen geht und auch anders aufwacht und sich direkt auch schneller anwesend wird. Und also das hast dann noch auf der Zone, auf dieser Schwelle von Schlaf zu Wachheit sonst so hinten runterfällt, bereits schon wahrgenommen hat oder fixiert hat oder und deswegen konnte ich da dann auch stärker auf die Träume zugreifen, weil ich schon im Aufwachen wacher war oder so. Aber ich stellte dann eher sozusagen in dem Augenblick, als ich da darauf zugreifen konnte und dann auch dachte, okay, wenn ich mich jetzt hier an einen Traum erinnere und der sozusagen die Mitschrift ist unmittelbar die schreibende Erinnerung sozusagen in dem Augenblick auch, dann stellte ich schon fest, dass das so epische Gebilde sind, episch im Sinne von nicht kammerspielhaft, sondern viel stationig oder wie sagt man das so? Genau.
Träume in Europa heißt ja dein neuer Band. Ja. Du selber stehst vorne drauf auf dem Cover gar nicht, sondern seitlich stehst du drauf. Es ist vielleicht Fragezeichen, sowas wie eine Anthologie, weil du sagst es auch gleich zu Beginn, sämtliche Träume bestehen aus bearbeiteten Posts aus europäischen Traumforen. Und hinten gibt es dann auch eine Übersicht dieser Traumforen. Wie bist du darauf gestoßen? Und du musst ein bisschen, ich wäre total neugierig, wie ist dieser Band entstanden? Ne? Also wie bist du auf diese Foren gestoßen? Wie hast du aussortiert? Wie hast du die Träume gefunden, die du dann auch wirklich ausgewählt hast? Weil bestimmt ist das Internet mit Millionen von Träumen voll. Vielleicht mal so zu dieser Konzeptionsarbeit.
Hast mit diesem kleinen Text mit den Träumen der LyrikerInnen zu tun, dass ich sozusagen über die Recherche nach Traummotiven, also dieser Text ist ja fiktiv, das war sozusagen, dass ich sozusagen zeitgenössische Lyrikerin in einer Nacht unterschiedliche Träume zugeschrieben habe, die einfach schimmernd von der Welt handeln, so will ich es mal sagen. Und die aber sozusagen eher, da ging es, und ich glaube, das hat sozusagen daher auch die Frage mit den Lyrikerinnen, es waren eher sozusagen Motive, die mich interessiert haben oder die, was ist ein, ja, also so. Und ich bin aber sozusagen in dieser ja, Recherche, in diesem mich da herumbewegen, auf diese Traumforen gestoßen und das sind so, sozusagen Orte im Internet, die eigentlich riesige riesige Räume sind, in denen aber eben so ganz, also in denen so, sozusagen ganz private Erzeugnisse stehen, also das, was man in der Nacht in sich drin geträumt hat und das steht da aber in einer Weite, in einer gesellschaftlichen Anhäufung, die riesig ist. Und das hatte erstmal sozusagen irgendwie was, wo ich so dachte, ah ja, das ist so ein Spannungsfeld oder nicht was Paradoxes, aber also ja, das ist eine Strecke oder so. Oder damit könnte man doch, also das umfasst was wirklich. Und hier wäre doch irgendwie mal Gesellschaft zu verstehen oder so. Und das irgendwie zu berühren. Und das hat mich eigentlich interessiert. Und dann interessiert mich natürlich am Traum, dass er sozusagen einer anderen Logik folgt. Aber ich versuche eben, das eher zu ignorieren, sondern diese Logik misszuverstehen. Also die Seltsamkeit der Bewegungen dieser Texte, die können was vielleicht eher zufällig über die Wirklichkeit sagen, weil das ist ja eigentlich auch die Arbeit, die die Literatur eh immer macht, dass man sozusagen etwas in eine Seltsamkeit bringt, also mehr oder weniger. Also die literarische Sprache oder die poetische Sprache ist ja immer eine seltsame Sprache oder eine Verseltsamung von was. Das Wort ist vielleicht jetzt sehr stark, aber auf eine Art ist es immer enthalten. Und ich glaube, mir ging es nicht darum, über Träume zu schreiben, sondern diese Träume als Erzählungen über Tageszustände misszuverstehen auf eine produktive Art, ja.
Ja, dazu fallen mir ganz viele Dinge ein. Also ich finde ja einfach immer wieder total verrückt, dass wir uns abends hinlegen und quasi einmal ausschalten, so, ne, über Stunden hinweg einfach ausschalten und da passiert etwas ganz anderes. Also das finde ich einfach schon mal irgendwie eine Seltsamkeit, dass wir das immer so wieder tun. Aber es ist auch spannend, was du sagst, weil ich finde ja spannend, das heißt ja Träume in Europa. Und dadurch macht es natürlich irgendwie gleich so eine Karte im eigenen Kopf auf, aber auch sucht man und auch die Kritik suchte immer die ganze Zeit so nach diesem verbindenden Element, ne? Was ist jetzt hier europäisch? Was eint diese Träume im Europäischen? Was würdest du sagen? Also sowohl im Auswahlprozess, warum hast du dich darauf konzentriert und gibt es diese Ebene wirklich überhaupt? Also klar, wir haben irgendwie einmal Macron kommt vor, Adolf Hitler kommt vor. Also das sind so kleine Marker des Europäischen. Aber
ja, also ich glaube, das ist also die. Ich glaube sozusagen es ist jetzt eigentlich sozusagen ein Riesending. Also ich habe ich habe sozusagen in dieser
große Fragen.
Nein, aber das ist das ist so ist es ja auch und so soll es auch sein. Im Zugang dazu, also in dieser Idee, dass da sozusagen in individuellen Erzeugnissen ein gesellschaftlicher Raum da ist oder diese Weite einer Gesellschaft, war sofort die Frage, welche Gesellschaft es ist. Und ich hatte so das Gefühl, dass es sozusagen der Deutschland zum Beispiel als Raum, das ist auf eine Art, erscheint mir das beschrieben zu sein. Und ich spürte aber sozusagen, also dass der Raum, den ich noch bewältigen kann, innerlich oder den ich mir sozusagen oder nicht bewältigen kann, aber wo ich mir das irgendwie noch, ja, sozusagen in meiner Reichweite der Erfahrung oder des Fühlens liegt oder das nur sozusagen auf eine Art überschreitet, dass das interessant ist für mich auch und irgendwie aber überhaupt noch realistisch ist, hatte ich das Gefühl, dass das Europa wäre. Und zugleich spürte ich, dass wir über Europa in diesem Sinne eigentlich gar nichts wissen. Also das Gespräch, sozusagen, wenn wir Europa sagen, enthält irgendwie sehr wenig Gefühl von Wirklichkeit, sondern das sind eher dann Diskursschichten, die sich so dünn auflagern. Also wenn man Europa sagt, dann denken alle an Brexit oder an Brüssel oder an, ja, das ist es dann schon fast. Also dann kommt, also klar, da kommt noch ein bisschen was dazu, aber es ist eigentlich nicht viel. Aber die Frage literarisch ist, was ist, das ist ja ein Kontinent oder sozusagen, das ist ja nicht eine Welt, aber ein Kontinent, der sozusagen, also der hat Bäume, Tiere, Menschen, also noch viel mehr sozusagen. Mhm. Und das einmal sozusagen tatsächlich zu ertasten, was das auch ist, das hat mich eigentlich interessiert. Und das ist aber gerade so, und das ist natürlich auch eine Sache des Literaturbetriebs und des Feuilletons, dass es sozusagen ja von diesem Diskurs handelt, oder? Und ich glaube aber, dass diese Frage, die man an das Buch stellt und die ich auch total nachvollziehen kann aus dieser Position, ist, dass man sagt, was hat denn das jetzt mit Europa zu tun? Eigentlich heißt, was hat denn das jetzt mit unserem bisherigen schmalen Diskurs über Europa zu tun? Und da würde ich sagen, nichts, weil die Aufgabe war genau hinter diese Begriffe. Also nicht, dass man nicht diese Begriffe darin wiederfindet oder so, sondern dass man eigentlich diese Begriffe mal weglässt und dahinter geht und ertastet, was da ist. Und zwar nicht nur Dinge, die jetzt mit diesem Diskurs zu tun haben, sondern eben, ja, was der Alltag ist und was diese Körper, was das Fühlen ist und so weiter, um überhaupt Aufschluss darüber zu bekommen. Und die Erkenntnis, wenn man sozusagen den Test dann sucht, ist auch was ich am Anfang nicht wusste. Aber das sind zum Beispiel Dinge, das sind Tonarten. Zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, die Sprache wird unter dem Begriff Europa, die wird relativ sachlich und relativ, es gibt auch eine Melancholie und eine gewisse Müdigkeit in der Sprache oder in der Anschauung, die etwas mit Europa zu tun hat oder mit der Verortung in der Gegenwart, oder die Erzählstrukturen der Träume wurden unter diesem Begriff Schreiben von mir so natürlich gestaltet und gefühlt, aber stellte sich heraus, dass es oft so eigentlich als Abenteuergeschichte beginnt und dann aber so abfällt und sich so auflöst oft. Also Abenteuergeschichten, die irgendwie keine Abenteuergeschichten mehr werden, sondern die sich so verlaufen. Und das hat natürlich genau was mit Europa zu tun. Und zwar irgendwie, ja, ich meine, das ist oft, dass man irgendwie krank ist und dann geht man in Europa zum Arzt und bekommt ein Medikament. Und das ist dann die Geschichte. Also das geht, oder ich, das sind auch so Beispiele, die habe ich jetzt auch schon so öfter gesagt, irgendwie einem wird das Handy gestohlen und dann ist es eigentlich eine Räubergeschichte oder ein Abenteuer und dann ruft man aber die Versicherung an und die bezahlt es dann. Und das ist aber eine andere Erzählstruktur und das ist aber eine Wahrheit, die ich nicht finden kann, wenn ich das schon irgendwie weiß oder wenn ich denke, ihr müsst jetzt irgendwie darauf eingehen. Das ist auch so, ich finde es entsetzlich dumm, Europa-Romane dann zu schreiben und die spielen dann irgendwie in der EU-mäßig in Brüssel oder in Straßburg, man erfasst die Gegenwart so nicht, das geht so nicht. Das ist einfach, das ist falsch. Und natürlich fällt es aber auf eine Art dann auch zurück, weil die Leute werden halt wahnsinnig, wenn sie sagen, ja, aber was hat denn das mit Europa zu tun, weil sie natürlich genau das erwarten. Und das verstehe ich auch, aber dafür bin ich nicht zuständig und das ist nicht meine Arbeit.
Und jetzt eine Frage noch, weil wir über Realismus gesprochen haben. Also ich finde es ja, wie gesagt, ich glaube Träume und in Europa und alle und jeder Feuilletonist sagt super, Träume, Europa. Aber ich finde ja auch, das ist irgendwie so ein mehrfacher Verfremdungseffekt, Wolfram. Aber vielleicht rede ich mich jetzt quer an allem vorbei in Energie. Aber weißt du, mein Gedanke war, Menschen träumen. Außersprachlicher vielleicht eigentlich, ne? Ja. Sie versprachlichen das, stellen das ins Internet, du nimmst das und vielleicht übersetzt du es oder klättest es oder oder so. Und deswegen habe ich das Gefühl, jemand schreibt ne seine Träume für Dritte auf und du schreibst es wiederum für Dritte auf. Also ich habe das Gefühl, eigentlich ist das so ein mehrfacher Verfremdungseffekt, der hier stattfindet, der über den aber gar nicht so nachgedacht wird.
Ja.
Kannst du mir folgen auch, oder bin ich jetzt
vollkommen? Nein, ich weiß nicht, ob ich dir folge. Also ich meine, dir folgen zu können. Ja. Das ist ja was anderes. Aber es unterhält eben ein sehr, es ist sozusagen die, ja, es ist, also es ist auf die Art eben sozusagen auch nicht rückführend fixierbar. Es ist ja auch nicht was Dokumentarisches. Es werden auch nicht diese Träume dokumentiert, aber das heißt trotzdem auf eine ambivalente Art nicht, dass es nicht einen dokumentarischen Gehalt auch gibt. Aber man kann diese Dinge sozusagen nicht eins zu eins nehmen und dieser Weg ist sozusagen weit und formt sich eben, hat sehr unterschiedliche Dimensionen. Das ist sozusagen eigentlich das, also du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben, das ist nicht auf eine Art fixierbar. Das heißt, man, also auch in der Frage schon, man liest diese Texte und die erste Beschäftigung ist ja auch, dass diese Sprache der Einträge sozusagen mit meiner Sprache oder mit meinem Schreibkörper schon verwoben sind oder das nicht mehr sozusagen auseinanderzuhalten ist. Also das sind ja nicht meine Texte und zugleich sind es auch nicht meine Texte oder es sind meine Texte und es sind auch die Texte der anderen und beides auch nicht. Und diese Aushandlung auch des eigenen und des anderen in der Sprache oder das war eine Sanftheits- oder eine Zärtlichkeitsaufgabe, das andere bestehen zu lassen, aber auch mit dem zu was Literarischem, aber eben auch zu einem Text von mir zu machen und zugleich nicht dazu zu machen oder sowas. Und allein schon das ist ja, wenn man in dieses Buch tritt und diese Texte liest, ist es ja, ob das jetzt bewusst anwesend ist, aber man spürt ja, also man spürt diese Zweiheit der Sprache, dass das von dass es einerseits von mir ist und andererseits von jemand anderem, das schafft ja schon so eine Ambivalenz, die aber eben, ich glaube, diskursmäßig nicht auseinanderzuhalten ist, sondern das ist ja das, was das Buch dann unter anderem hoffentlich kann, dass man das erlebt in einer wirklichen Komplexität, aber zugleich totalen Plausibilität, weil man es ja einfach direkt erlebt sozusagen.
Wir sind schon total über der Zeit, Wolfram. Hast du trotzdem
wunderbar.
Noch Zeit? Wunderbar.
Ja, nein. Es ist einfach. Genau. Meines Erachtens sind wir noch total unter der Zeit, aber ich verstehe, dass das einfach, dass das alles braucht einfach im Normalfall mehr Zuwendung, als es bekommt. Und so ist es wahrscheinlich hier auch. Also ich brauche eigentlich nicht mehr Zuwendung. Ist eigentlich Quatsch. Aber
wir machen einfach unerbittlich weiter. Ja. Würde ich sagen, mit der dritten Quizfrage.
Ja, richtig, genau. Quiz.
Ne, wir haben noch eine im Köcher. Und Ich mag dich jetzt auf die Spur bringen. Es sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Dinge, die ich da zusammengespannt habe. Und vielleicht ist das ganz, ganz leicht oder auch ganz, ganz schwer. Wir schauen mal. Es kann nämlich total klassisch sein, super klassisch mit Bertolt Brecht und dem epischen Theater. Das muss ich, glaube ich, eigentlich nicht erklären. Ne? Einer der wichtigen theoretischen Texte. Und in der Heiligen Schrift sagst du auch, dass du da auch immer wieder drauf zurückgreifst, auf Brechts Theatertexte. Oder aber, pass auf, wir wollen ja hier zumindest mal noch eine Frau mit ins Gespräch bringen, nämlich Luise Meyer, eine ja relativ junge Autorin noch, Theatermacherin, mit der, ich würde den Titel mal so aussprechen, MRX-Maschine. MRX-Maschine.
Ja, genau. So, ich, oder? Es ist auch nicht, man weiß nicht, es kann Mux-Maschine oder Marx-Maschine oder ist es sozusagen, ja.
Genau, ich sage einfach mal MRX-Maschine. Ein, ja, essayistischer Text, der 2018 entstanden ist, rund um Karl Marx' 200. Geburtstag und dessen Gedanken so ein bisschen in die heute Zeit denkt. Und ich dachte, Bertolt Brecht und Marx und Luise Meyer, wir spannen einfach mal alle zusammen. Und der Text, das Zitat geht so. Man kann nicht genug betonen, dass es sich beim Wohlfahrtsstaat nicht um eine naturgemäße Komponente der Architektur des Staates handelt, sondern um eine staatliche Reaktion auf den reaktionären Druck, mit dem die Arbeiterinnen die brutale Industrialisierung und Proletarisierung des 19. Jahrhunderts bekämpften. Ziel ist die Rettung der Privatwirtschaft und der Erhalt der staatlichen Ordnung.
Oh, das ist natürlich... Ich würde sagen, es ist Luise Meyer. Aber es ist, ich kann es nicht mal, weil die Sprache da so sachlich ist. Mhm. Und dann liest du es ja immer noch vor. Ist ja auch nochmal eine Verschiebung.
Ja.
Aber ich würde sagen, es ist von der Geschwindigkeit eher Luise Meyer als Brecht.
Richtig. Wolf, okay. 3 von 3 Punkten. Perfekt. Ja. Sehr, sehr gut. Oh, schön. Gott. Richtig schön. Mit Luise Meyer bringen wir auch nochmal einen theoretischen Text ein bisschen mit hinein oder auch mit Brecht. Es gibt ja lustigerweise auch schon so tolle Uni-Arbeiten zu dir, ne? Verfremdungseffekte im postbrechtischen Theater, zum Beispiel von Falk Kurt Brechlein, am Beispiel von deinen Theatertexten. Denn darauf zielt das Ganze jetzt auch ab, dass wir auch ein bisschen über deine Theatertexte auf jeden Fall auf die Politiker zu sprechen kommen. Das ist der letzt erschienene Text aus 2019, das letzt erschienene Drama, so jetzt habe ich es. Luise Meyer und Brecht. Wolfram, was magst du zu beiden sagen?
Brecht ist für mich immer sozusagen eine Referenz gewesen und ich glaube, dass sich das auf eine bestimmte Art darin, also sozusagen als Lyriker, aber auch in der Faszination für dieses systematische Denken, indem man sich zum Beispiel im Theater alles, was es im Theater gibt, auf eine bestimmte Art angeschaut hat und es einzeln wie so durchgearbeitet und alles bedacht hat. Also sozusagen eine Gründlichkeit im Bedenken, die sensationell oder die einfach fantastisch ist. Und zugleich gibt es aber in dieser Literatur oder in der Lyrik ein spielerisches Element, auch ein spielerisches Element mit schon vorhandenen Formen, also etwas eigentlich schon sehr Lustvolles, obwohl ja Brecht immer so anders gelesen wird, so als Lehrstücke sind ja eigentlich auch was anderes, als was man immer so annimmt, aber ich glaube sozusagen, dass für mich auf eine Art diese Art von Zugänglichkeit in meinen Texten mir immer sehr wichtig ist. Das wird aber nicht immer verstanden, sondern ich denke eigentlich, dass in den Texten immer alles schon da sein sollte. Also nicht, dass man irgendwas wissen muss, sondern dass alles geschieht in den Texten. Und das ist, das funktioniert dann oft nicht, weil das dann einfach im Theater so ist, wenn, ich sag mal, jemand auf der Bananenschale ausrutscht, die Leute ins Theater gegangen sind und sagen, ja, was heißt das denn jetzt oder so. Oder das, über was Ähnliches haben wir auch bei diesem Traumbuch ja eigentlich schon gesprochen, dass es da eigentlich eher um eine Präsenz geht, die man erstmal verstehen kann. Und ich glaube, das hat viel mit Precht zu tun. Und Luise kenne ich auch einfach und ich bin auch mit ihr befreundet. Und ich finde aber gerade zum Beispiel, dass dieser Text, der ein theoretischer Text einerseits oder der auch ein theoretischer Text ist, dass dieser Text aber zugleich auch eine Art eigentlich Gedicht oder Gesang ist. Also eigentlich hält er für mich so eine lyrische Möglichkeiten bereit. Und das finde ich eigentlich, das habe ich als sehr faszinierend empfunden, dass es wie eigentlich so eine Schwelle ist, auf der er sich aber unglaublich plausibel eigentlich bewegt. Oder die eben, also die Schwelle als Ort ist dann, wird da irgendwie, also diese bestimmte Schwelle als Ort wird irgendwie literarisch klar. Und dann hat es, glaube ich, auch einfach viel damit zu tun, dass sowohl bei Precht als auch bei Luise Meyer es natürlich um auch gesellschaftliche Veränderungen geht oder und ich das Schreiben für mich immer was ja eben also diese Fragen da immer drin sind, also wie wird welcher Satz geschrieben ist sozusagen immer schon eine Arbeit an dem, wie sehen wir die Dinge und wie schauen wir uns gegenseitig an und wie gehen wir mit der Welt und miteinander um. Also das sind Schreibfragen oder das sind die wichtigsten Schreibfragen und das formuliere ich nicht aus, weil ich eher denke, dass das stattfinden muss, aber das echot natürlich auch mit diesen beiden AutorInnen auf eine Art, ja.
Ich muss ja sagen, ich bin jemand, der gerne auch mal ins Theater geht, aber jetzt auch nicht exzessiv, also ne, vielleicht gehe ich zwei, dreimal im Jahr ins Theater, aber lese viel, viel mehr. Das heißt, ich kenne deine Stücke tatsächlich nur als Schrift und ich wäre neugierig, wie es dir geht in diesem Schreiben von Stücken. Also wie gesagt, die Politiker kann man auch total gut zeitgleich mit der Heiligen Schrift lesen. Du sagst ja selbst auch in der Heiligen Schrift, das ist eigentlich wie etwas so wie ein Langgedicht, die Politik. Auch. Es ist ein Sprechtext, das kann man perfekt gemeinsam lesen. Aber deswegen meine Frage, also wie ist vielleicht für dich auch dieser Prozess von, ich sag mal, von Welt hin zum Schreiben, zur Schrift, dann wird es zum Stück, es kommt auf die Bühne und wird dadurch irgendwie auch wieder Welt zurück, aber natürlich jedes Mal auch bei jeder Inszenierung, auf jeder unterschiedlichen Bühne neu. Also wie geht es dir mit diesem Prozess und weißt du, wo siehst du dich selbst? Also bist du in diesem Schreibprozess vor allem oder denkst du auch immer das mit zu Ende, wie es auf der Bühne sein wird?
Ja, ich glaube, man darf es nicht zu Ende denken, wie es auf der Bühne sein wird. Ich glaube, darum oder das wäre, also man muss sozusagen die Bühne denken. Also ich glaube, dass ein Stück schon im Schreiben erstmal ein literarischer Text ist, der aber die Bühne immer meint. Also in dieser Zweiheit, also dass er sozusagen schon als Literatur stattfindet, aber Teil seines Literaturseins ist, diesen anderen realen Ort immer noch zu meinen. Und ich glaube, dass das ist jetzt natürlich auch alles ein Riesenfeld, aber dass das sozusagen erstmal auch reizvolle ist, fürs Theater zu schreiben, ist auch zugleich das Schreckliche als Schreibende, und zwar, dass man diesen Text schreibt und man schreibt diesen Text selbst und man gestaltet ihn selbst. Und dann kommen die anderen. Also es handelt auch von einem und den anderen und dann führen sie das auf. Und das ist aber dann nicht das eigene Stück, sondern das ist das, was die anderen mit dem eigenen machen. Und also ist es was anderes. Und das ist absolut schrecklich und wunderschön. Und das ist beides zugleich und das ist es. Also das handelt auch, das ist sozusagen wie Beziehung. Also man erwünscht sich, dass die anderen doch so wären, wie man es irgendwie will. Und es geht aber natürlich genau darum, dass es nicht so ist. Und und das erlebt man im Theater und das ist sozusagen für die Schreibneurose total befreiend und bereichernd und toll und zugleich immer auch schrecklich. Das ist das Verhältnis. Aber weil man an der Aushandlung dieses Verhältnisses nicht eine fundamentale Freude hat, dann sollte man nicht fürs Theater schreiben, aber vielleicht sollte man auch keine Beziehungen führen oder sowas. Also das ist so, ja. Und andererseits ist es auch, ich finde das Schöne am Theaterschreiben, also in der Prosa, die handelt immer nur vom Schreiben her irgendwie von der, also man wendet sich im Schreiben der Vergangenheit zu, also auch wenn die imaginiert ist oder so, man stellt sich, also etwas ist, wenn man erzählt, ist immer irgendetwas schon gewesen. Und das ist eine Hinwendung, die mich eigentlich eher, zumindest als ich noch jung war, auf einer ganz bestimmten Ebene doch mit einer Tödlichkeit angefallen hat oder wo ich irgendwie nichts wollte. Und ich glaube, das Gedicht handelt im Schreiben von der Gegenwart. Also was ist jetzt um mich oder was geschieht hier? Und das Schreiben eines Theaterstücks hat in dieser Dimension eigentlich vor allem die Richtung in die Zukunft. Also ich schreibe etwas und es ist nicht so, ich tue nicht so, als hätte es schon stattgefunden, sondern im Schreiben ist die Vorstellung, dass das, was geschrieben wird, noch stattfinden wird, egal wie albern oder wie unrealistisch oder wie seltsam es ist, aber ich schreibe es und es wird noch stattfinden und das empfinde ich einfach als eine ganz helle, ein ganz helles und schönes Verhältnis, weil es von der Zukunft handelt im Schreiben und das macht mich vielleicht auf eine Art heiter, wie die anderen Formen nicht, die mich auf eine andere Art aber vielleicht heiter machen oder so. Das ist einfach schön.
Wenn wir über die Politiker sprechen, dein aktuelles Stück, das auch sehr viel aufgeführt wird, auch in Stuttgart gerade gespielt wird. Wie erzählen wir darüber? Also es ist ein Stück, in dem das Wort die Politiker sehr häufig vorkommt. Ja. Und die machen unglaublich viel, diese Politiker. Und genau an dieser Stelle bewegt es sich fort und bewegt es sich vielleicht auch nicht fort. Ne? Diese Politiker, die sehen Dinge, die machen Dinge, sind aber auch so ganz im Alltag verhaftet. Sie kochen Kartoffeln und sie spielen PlayStation. Und es hat eine unglaubliche Energie und gerade in dieser Wiederholung von die Politiker, evoziert sich ein Bild herauf, sage ich mal. Und mir geht es ja auch so, dass ich Politikerinnen gegenüber unglaublich ambivalente Gefühle habe. Also zum einen bewundere ich das, was sie tun, dass sie sich sozusagen so vielem aussetzen. Ne? Sie versuchen sich vielleicht Probleme anzunehmen. Sie versuchen sich bürokratischen Strukturen anzunehmen. Sie sind parteipolitisch involviert, was ja unglaublich viele Dynamiken und Prozesse irgendwie mit sich bringt, all das. Und zum anderen ist man natürlich irgendwie auch einfach unentwegt enttäuscht von Politikern, weil man vielleicht so eine zu hohe Erwartungshaltung an sie hat. Also es ist in dieser Ambivalenz und ich glaube, all das kommt hier auch so mit hinein, oder?
Ja, und zugleich, also genau, zugleich, wenn du sagst, es gibt diese Erwartung, es gibt diese Enttäuschung, es gibt, ist es sozusagen, beschreibt es auch mein Verhältnis zu mir und wahrscheinlich auch dein Verhältnis zu dir selbst, also ohne, dass ich jetzt da, das sozusagen auch mit verhandelt wird, also die Frage, wo das ineinander übergeht, aber ich glaube sozusagen, dass es ist auch nicht ein typisches, also es ist nicht eins meiner typischen Stücke. Die anderen haben schon sozusagen anders Figuren, sondern es ist eben sehr lyrischer Text und die Grundidee ist schon, also auch aufs Theater zu, sich nochmal zu fragen, was geschieht, also sich wirklich zu fragen, was geschieht, wenn ich einen Satz in den Raum spreche und was geschieht, wenn ich dann einen anderen Satz danach noch in den Raum spreche und wie ist diese Differenz, wie verhält sich das? Und ich glaube, dieser Text, und ich glaube, das ist auch wesentlich fürs Theater, aber eigentlich auch für jede Form, aber der Text handelt ganz besonders davon, dass ich denke, dass das eigentliche Stück oder der eigentliche Text sich in den Zuschauenden aufführt. Also es ist nicht die Frage, was geschieht da auf der Bühne, sondern was geschieht in den Zuhörenden, Zuschauenden dadurch, dass da was auf der Bühne geschieht und wie ist diese Bewegung in einem. Also nicht, wie ist die Bewegung auf der Bühne, sondern wie ist die Bewegung durch die Bewegung auf der Bühne in einem und wie verhält man sich und ja, dass man auf diese Art gemeint ist. Und ich glaube, das hat sozusagen, das Reizvolle war auch ein Stück zu schreiben, oder das ist nicht eine Überlegung gewesen, sondern das kam sozusagen der Satz, dass ich dachte, die Politiker sind so und so, das war sozusagen ein Sprechen und das wollte ich aber verwandeln und öffnen und in ein Spiel bringen. Also auch diese Dunkelheit dieser Sätze, die das ja irgendwie hat, die zu bannen und sie wie ein, ja, wie so ein Kind, das eigentlich was Schreckliches anfasst und aber falsch damit spielt oder und es aber genau dadurch auch sichtbar macht. Aber es ist erstmal, ich würde sagen, erstmal das Sprechen über die Politiker und dann ist es auch, handelt es auch von den Politikern, aber auch von einem selbst, also auch von diesem Ich, das das irgendwie schreibt oder wo sich das nicht trennen lässt und wo das, ja, und das einmal durchzuspielen und eben auch literarisch dann zu sagen, es gibt nur dieses Sprachverfahren und jetzt wäre hier, wie geht das überhaupt, ein Stück damit zu schreiben? Also das ist auch im Schreiben für mich ein unheimliches Abenteuer gewesen, wenn man schreibt eine Seite und man weiß nicht, ob jetzt noch eine halbe Seite kommt und dann ist es vorbei sozusagen. Mhm. Und was das überhaupt, also auf eine Art Nichtstück zu schreiben und dadurch aber nochmal besser zu verstehen, was ein Stück eigentlich ist, weil man es ja genau dann wissen muss, wie man ein Stück schreibt.
Ja, total interessant. Also mir ist noch, ich nehme das gleich nochmal mit auf, mir ist aber noch ein Satz auch in der Heiligen Schrift entgegengestolpert, da heißt es, langsame Entleerung des Sprechens, im Kern natürlich schon auf dem Weg zum sogenannten Politikersprechen. Also das ist natürlich auch nochmal in mir nachhalte so, wie sprechen Politiker eigentlich, ne, mit welchem Wortmaterial und ich glaube, habe ich das nachgelesen oder wo habe ich das gesehen, dass ja auch die Frage ist irgendwie, was haben die so ein Verhältnis zur Realität oder ne? Also da stellt sich schon wieder die Realismusfrage. Das ist ja irgendwie also eine total abstrakte und große und das würde zu weit führen Frage. Aber warte mal, genau, weil du gesagt hast, dass das eigentlich so auch zielgerichtet ist ans Publikum. Da heißt es ja in den Politikern, den Politikern sind die kleinen Leute egal und mir und euch doch auch. Also ne, wie du gesagt hast, eigentlich ist es wie auch so ein Spiegelprozess vielleicht auch die ganze Zeit.
Ja. Und zugleich sind die Sätze dann auch nicht, also wenn ich das dann sage und mir und euch doch auch, also das ist jetzt auch natürlich irgendwie eine einfache Stelle, ist man natürlich gefragt, das zu beantworten, oder man ist man, ne, dazu muss man sich ja auch dann verhalten. Es geschieht meistens auf einer eher noch spielerischen Ebene, also in der Frage, ob man jetzt über die Dinge lacht oder ob man sie sozusagen in ihre, ob man sie auch fühlt oder ob man sie, wo man hingeht und so weiter. Aber ich glaube, das Zitat, was du gebracht hast aus der Heiligen Schrift mit dem Politikersprech, ist eher zum Beispiel was, wo ich merke, dass wenn wir hier in diesem Podcast sitzen und du mir Fragen stellst, das manchmal oder oft nicht deine Fragen Wiederholungen sind, sondern ich schon, ich zu schnell manchmal denke, ich hätte diese Frage schon gestellt bekommen und mein Körper hat schon mal eine Antwort dazu hervorgebracht, beziehungsweise höre ich vielleicht deine Frage gar nicht mehr detailliert genug, weil ich schon denke, dass, ah, jetzt geht's wieder hier rum, dann kommt in mir schon Antwort hervor, die schon bereitsteht, und dann spreche ich, das war zum Beispiel jetzt, weil ich jetzt einfach zu dem Träumen Europa-Buch viele Fragen schon hatte, das mit dem Europa-Begriff, wo ich jetzt einfach Sätze vielleicht gesagt habe, die nicht tot waren, aber die sozusagen nicht mehr lebendig sind. Und ich glaube, das ist eh sozusagen das, was das Schreiben, wo es im Schreiben immer darum geht, dass man da nicht in die Wiederholung kommt. Dass man, deswegen muss man auch immer anders schreiben und man darf nicht wissen, wie man schreibt, damit die Sätze neu entstehen können. Weil es ist nicht, die Wahrheit der Sätze ist nicht, ob sie in sich wahr sind, sondern ob sie sich auch, ob sie im Sprechen oder in der Sprache gedeckt sind. Das ist sozusagen keine Informationsfrage. Also ob sie so gemeint sind und nicht, also man kann denselben Satz irgendwie nochmal sagen. Und das hat eher was damit zu tun. Und ich glaube, das Politikerstück ist, bewegt sich da eher andersrum, dass es diese leeren Sätze nimmt und wie ein Kind ins Spiel bringt, aber dadurch eigentlich auch dieses literarische Verfahren hat, dass man sie sozusagen sagt, also wie man auch ein Wort, wenn man ein Wort immer wieder sagt, dann spürt man irgendwann das Wort konkret, dann ist es auf einmal ganz seltsam. Also erst nutzt es sich ab und heißt nichts mehr und dann tritt es als Wort hervor und dann kann es wieder was anderes und dahinter liegt dann wieder Bedeutung und da entsteht Sprache wieder. Das ist eigentlich literarisches Schreiben. Also dass man, oder poetische Sprache heißt Sprache immer noch mal ein klein bisschen anders verwenden. Und damit hat es natürlich auch zu tun, aber das erscheint mir jetzt fast fahrlässig sozusagen über dieses Stück so ja, ist so darauf zu reduzieren oder so. Ja. Aber das ist immer das Sprechen natürlich über die Texte, die ja eigentlich ihr eigenes Sprechen sind. Also ja. Sie heißen ja eigentlich das, also ja, sind ja ein Sprechen.
Vielleicht eine allerletzte Frage noch, Wolfram. Es gab eine Passage und jetzt greife ich im weitesten Sinne Marx nochmal mit hinein. Abschließend, es gibt eine Passage in der Heiligen Schrift, die finde ich eigentlich fast mit am privatesten, wo du erzählst, wie du in der Schule eigentlich das erste Mal Sprache bewusst wahrgenommen hattest. Ihr hattet irgendwie eine Schreibhausaufgabe und es ist bei dir irgendwie so ein dadaistischer Text entstanden, aber du hast, so habe ich das gelesen, das erste Mal irgendwie wirklich Sprache zu Körper gespürt und irgendwie voller Leidenschaft diesen Text geschrieben und deine Lehrerin hat das so einmal, also es gab Ärger, so hat das einmal vom Tisch gefegt quasi und du sagst an dieser Stelle selbst irgendwie das erste Mal, war da eigentlich auch so klar, dass du mit Systemen hartest, mit dem System der Schule und so weiter und jetzt könnte man daran ganz viele Themen aufknüpfen, also was ist mit dem politischen System, was ist mit dem System von Theater- und Literaturbetrieb und so, worüber du auch sehr viel nachdenkst, schimpfst in der Heiligen Schrift, aber vielleicht abschließend, also sorry, dass ich die vielen großen Fragen stelle.
Ja, ich bin gespannt, ob ich das jetzt überhaupt so auffangen kann.
Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das in eine Frage bündele. Aber ja, also ich habe schon das Gefühl, vielleicht sage ich so, dass du den wie sage ich das? Also, dass du Systeme in, sag mal so, dass du Systeme eigentlich in Frage stellst, sie nie adaptieren kannst so eins zu eins und dass sich das aber vielleicht auch in deinen Texten spiegelt, sei es formal oder inhaltlich. So.
Ja.
Und du sagst ja.
Nein, ich glaube, ja, ich, nein, es ist, ich glaube, es ist, genau, es ist, also, das ist, also, ne, das ist nicht das Schreiben insgesamt, aber das ist, glaube ich, schon zentral, dass es im Schreiben, also ich weiß gar nicht, ob es, also für mich zumindest, immer auch um diese Überschreitung einer Ordnung geht, also einer schon vorhandenen Ordnung eines Satzes oder eines schon, also das, was ich eben auch irgendwie sagte, dass man das irgendwie verschiebt oder die, ja, also das hat erstmal auch was damit zu tun, dass man die die Erzählungen, die wir haben, ja sozusagen überhaupt erst sozusagen eine Möglichkeit bereitstellen, die Welt wahrzunehmen. Und die sind sozusagen immer auf eine Art zu reduziert. Also das Erzählen ist immer gewalttätig zur Welt. Und das sozusagen zu erweitern oder das zu überschreiten oder immer auf eine Art noch ein bisschen anders zu erzählen und trotzdem in Kontakt zu bleiben mit sich und den anderen, das ist natürlich schon auch eine Aufgabe, die über sowas, man schreibt irgendwie ein Buch für, weiß ich nicht, oder keine Ahnung, hinausgeht. Aber ich glaube, dass alle Sprachverwendung, also auch ich glaube, wenn ich über das Schreiben spreche, ist das, ich bin natürlich ein Fachidiot, ne? Aber des Schreibens, aber das, wenn ich über das Schreiben spreche, handelt es immer davon, wie trete ich der Welt oder wie trete ich den anderen gegenüber oder wie schaue ich die Dinge an. Und das ist sozusagen, das ist einfach ganz elementar und das ist die literarische Arbeit. Und zugleich finde ich es, glaube ich zum Beispiel auch nicht daran, darüber in den Texten selbst zu sprechen, weil auf der semantischen Ebene diese Dinge zu verhandeln, was oft oder überall geschieht, etwas ist, was sich sozusagen an die Verfasstheit des Ladens sich gut darin einspeisen lässt. Also das Semantische ist eigentlich sozusagen, also man könnte irgendwie sagen, in einer gewissen Analogie könnte man sagen, es ist das Warenförmige an der Sprache. Und aber die sprachliche Praxis, also nicht, also die, man könnte auch sagen, die Form oder so, die lässt sich nicht einfach weiterhandeln oder irgendwie exportieren, sondern das ist die Kommunikation. Also es ist sozusagen, wenn ich dir sage, dass du sympathisch bist, aber ich das in einem verächtlichen Ton sage, ist das natürlich, das ist die eigentliche Nachricht und nicht das, was man sagt. Und ich glaube über diese, also das ist immer sozusagen die Praxis oder die Form ist das Eigentliche und ist vielleicht auch was Widerständiges ist, weil es sich nicht vereinnahmen lässt, sondern so wie ich handle, das ist die Kommunikation. Und es ist nicht, was in meinen Büchern steht oder was ich über mich selbst sage, sondern wie ich agiere und wie ich mit den Dingen umgehe und wie ich mit den anderen umgehe und wie ich mit der Sprache umgehe. Und das ist natürlich, das ist selbst noch nicht politisch, aber daraus, das ist auf eine gewisse Art doch politisch, weil direkt daraufhin direkt Politisches immer folgt, sozusagen. Und, und das ist mir schon sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob das die Antwort ist.
Wahrscheinlich ja und nein am Ende des Tages. So. Aber Wolfram, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch, das wir, glaube ich, wirklich noch ins enzyklopädisch weiter hätten fortführen können. Aber es hat auf jeden Fall Schlaglichter hinein in deine Werke geworfen und das war mir eine große Freude. Und du hast 3 von 3 Quizfragen richtig beantwortet.
Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich. Ja, da freue ich mich, ich weiß auch nicht, aber wie freue ich mich Doch.
Irgendwie
schon.
Ich
bin erstaunt von mir, ja.
Ja, siehst du, siehst du. Okay. Voll gut. Also danke und
ja,
herzliche
dir.
Grüße nach Leipzig.
Ja.
Kapriolen. Kapriolen.